Ja, ich freue mich, euch zu sehen, auch besonders die, die jetzt im Urlaub waren und die ich jetzt länger nicht gesehen habe und auch alle, die heute zu Besuch sind. Schön, dass ihr auch da seid. Es ist schön, dass wir gemeinsam heute wieder in Gottes Wort schauen können und zwar wieder ins Markus-Evangelium. Der Autor Markus hatte uns in den letzten 4 Kapiteln, die wir betrachtet hatten, viele Beweise dafür geliefert, dass Jesus diesen hoffnungserweckenden Titel als Christus, als versprochener Retter und die ja ehrfurchtgebietende Bezeichnung als Sohn Gottes, die Markus gleich in Vers 1, am allerersten Vers seines Evangeliums, seines Berichts schreibt, dass Jesus diesen Bezeichnung wirklich verdient. Rückblickend hatten wir zum Beispiel gesehen, wie Jesus am und um den See von Genezareth herum in Israel in der Gegend von Galiläa gepredigt und gewirkt hatte. Und in unserem heutigen Bibeltext aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 5 sehen wir in Vers 1, da kommen Jesus und seine Jünger an das jenseitige, an das östliche Ufer dieses Sees. Ja, dem Ort Kapernaum, sozusagen der Art Homebase von Jesus und den Jüngern, da wo sich viele Begebenheiten der letzten 4 Kapitel abgespielt hatten, da gegenüber auf der anderen Seite lag die sogenannte Dekapolis oder das Zehn-Städte-Gebiet, eine Region, die im Gegensatz zu Galiläa und Judäa nicht jüdisch, sondern eher so griechisch-römisch geprägt war, also heidnisch geprägt. Dieses Land der Gerasener, wie bei mir in Kapitel 5, Vers 1 steht, beschreibt die Region von Gerasa, einer 45 Kilometer vom See entfernten Stadt, dieser Dekapolis. Näher am Ufer des Sees, etwa 9 Kilometer entfernt, fand sich auch eine Stadt Gadara und es gab auch noch einen kleinen Ort Gergesa, der direkt am See lag und auf den die Beschreibungen in unserem Text heute geografisch und archäologisch sehr gut passen. Auch wenn euch diese vielen Städtenamen Gerasa, Gadara, Gergesa vielleicht etwas verwirren und auch in verschiedenen Bibeln über Handschriften vielleicht ein klein wenig auch variieren, dann stimmen sie doch alle, denn es ist einfach so, wie wenn man zum Beispiel das eigentliche Örtchen Derendingen wahlweise drauf zugreift, sagt die Gegend von Derendingen, die Gegend von Tübingen oder auch Landkreis Tübingen. Würde alles irgendwo übereinstimmen und man kann sich dann in Derendingen entsprechend aufhalten. Also alles ist korrekt, aber das erklärt vielleicht diese Unterschiede, die ihr feststellt. Unser Text heute über diesen Besuch auf der anderen Seite des Sees in den Versen 1 bis 20 von Kapitel 5 ist die zweite von 4 Situationen, mit der Markus in vielen Details von Augenzeugen Jesus mit großer Souveränität und Macht zeigt. Und zwar in Situationen, in denen für Menschen Rettung unmöglich geworden war. Letztes Mal hat uns Robert das eindrücklich aufgezeigt anhand der Stillung des Sturmes auf dem See am Ende von Kapitel 4. Und mit der Beschreibung dieser Situationen wollte Markus 2 Dinge erreichen. Erstens, dass Menschen seinem Bericht glauben, dass Jesus wirklich der versprochene Retter und Gottes Sohn ist. Und zweitens, dass sie sich Jesus in Ehrfurcht und Nachfolge zuwenden und anvertrauen. Und dass der Herr das auch heute wirken möge, dass ihr dazu ermutigt werdet, durch sein Wort euch Jesus mehr anzuvertrauen. Das ist auch mein Gebet für die nächsten Minuten. Ihr dürft gerne schon Markus Kapitel 5 aufschlagen in eurer Bibel oder hier drüben liegen auch noch ein paar Gemeindebibeln, die dürft ihr euch gerne noch schnappen. Ich lese uns unseren etwas längeren Text aus Markus 5, 1 bis 20 vor. Markus 5, 1. Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete, und sie baten ihn und sagten: Schick uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land, und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, und dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich. Ja, soweit unser Text für heute, und ich möchte ihn unter dem folgenden Titel behandeln, den ihr auch auf so kleinen Zettelchen findet, wenn ihr mal rumschaut, falls ihr so eine Gliederung möchtet. Der Titel heißt: Erlöst und berufen, wenn Jesus vom Bösen rettet und die Herrschaft übernimmt. Diese Zusammenfassung, diesen Hauptgedanken möchte ich euch am Text des Wortes Gottes aufzeigen, und um nachzuvollziehen und zu prüfen, ob das, was ich sage, Gottes Wort entspricht, lade ich euch ein, immer wieder auch in den Text, in die Bibel mit reinzuschauen. Erlöst und berufen, wenn Jesus vom Bösen rettet und die Herrschaft übernimmt. Diesen Gedanken möchte ich euch anhand von 4 Überschriften aufzeigen, die auch auf dem Blättchen sind. Erstens, ein hoffnungslos verlorener Mensch. Zweitens, Jesus, der souveräne und fürsorgliche Retter, räumt mit dem Bösen auf. Drittens, die Leute, unbequeme Furcht und Ablehnung Jesu. Und dann viertens, der Ex-Besessene, erlöst und berufen. Fangen wir an mit der ersten Überschrift: ein hoffnungslos verlorener Mensch. Ja, beim Mitlesen oder Zuhören sind euch sicherlich einige der vielen Details aufgefallen, die unser Berichterstatter Markus vermutlich von Augenzeugen wie Petrus aufgeschrieben hatte. Und sie machen uns deutlich, wie hoffnungslos verloren dieser Mann mit dem unreinen Geist war. Oder besser, der Mann mit den unreinen Geistern, Plural. Schaut mal kurz mit. Was seinen Aufenthaltsort angeht, das finden wir so in den Versen 3, 4, 5 und so, da kommt dreimal der Begriff Grüfte oder Grabstätten vor. Das waren damals oft so kleine Höhlen, wo man Leichen bestattet hat. Und wo sich dieser Mann ständig aufhielt. Das war praktisch sein Zuhause, diese Grabstätten. Und er war alleine, er hatte keinen Kontakt mehr zu Familie oder zu Freunden. Denn er war außerdem gefährlich, sodass man laut Vers 4 versucht hatte, ihn mit Fußfesseln oder Ketten zu binden. Aber erfolglos. Niemand konnte ihn binden oder bändigen. Er war übermenschlich stark, aber vollkommen außer Kontrolle. Und er war zutiefst unglücklich und litt gewaltig. Alle Zeit, heißt es in Vers 5, alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten auf den Bergen und schrie. Ja, ein Ausdruck von Schmerzen oder Verzweiflung oder Wut. Und wir finden auch, er zerschlug sich mit Steinen. Ja, Selbstverletzung als ein trauriger, nach außen sichtbarer Ausdruck, was in ihm vorging. Sein inneres Leid, seine Schmerzen, vielleicht seine Schuldgefühle, seine Verlorenheit. Und das alles vermutlich jahrelang. Also wir sehen, ein hoffnungslos verlorener Mensch. Und das alles, ja, vor allem, weil er besessen war. Das heißt, ein böser Geist hatte ihn überfallen, er hatte sich irgendwie dem Bösen geöffnet und es kontrollierte ihn vollkommen. Denn als Jesus den Mann fragt, antwortet gar nicht mehr der Mann, sondern der Geist, die ganze Legion von Dämonen antwortet. Und zwar, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Also die Identität des Mannes war Legion, war dieser böse Geist oder die bösen Geister. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Römern auskennt, vielleicht Asterix-Kenner wissen vielleicht, wie viele Soldaten in einer Legion sind. Ja, das sind normalerweise mindestens 5 bis 6.000. Also im Gegensatz zum Beispiel zu dem Mann in der Synagoge von Kapernaum in Markus 1, Vers 23, war dieser Mensch offenbar unter die Kontrolle eines gesamten Heers von bösen Geistern geraten, bösen Mächten, die ihm diese ja nicht zu bändigende Kraft gegeben haben, aber die gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass er vollständig isoliert war von Menschen und von Gott, die ihn in die Verzweiflung und zur Selbstzerstörung getrieben hatten. Und was Markus hier ganz deutlich macht, menschlich gesehen war ihm nicht mehr zu helfen. Er war komplett verloren, bis Jesus ihm begegnet. Ja, bevor wir weitergehen, für manchen hört sich das vielleicht an wie ein Märchen oder eine etwas ausgeschmückte Geschichte, die erfunden ist. War dieser Mann vielleicht einfach nur in Anführungszeichen psychisch krank und Markus hat so ein bisschen übertrieben ausgeschmückt? Ja, für einen aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts mag es vielleicht für einen Moment so erscheinen. Aber die Bibel belegt deutlich, dass die Menschen damals unterscheiden konnten zwischen bösen Mächten und Krankheiten, auch psychischen. In der Predigt vom 23. Februar dieses Jahres zu Markus 1, 21 bis 28, da habe ich einen etwas ausführlicheren Exkurs zum Thema das Böse bzw. Dämonen gemacht und gerne könnt ihr das nachhören. Ich möchte es nicht alles wiederholen, aber kurz gesagt, die Bibel geht von Dämonen und ihrem Anführer Satan, auch genannt der Teufel, aus als etwas, das absolut real existiert, auch wenn unsere menschlichen Augen das nicht sehen können. Dämonen sind gefallene Engel, die gegen Gott rebelliert haben und die darauf aus sind, seine Schöpfung, insbesondere den Menschen, zu entstellen und zu zerstören. Und genau das taten sie auch mit dem Mann hier. Und selbst der nüchternste, aufgeklärteste Mensch heute muss vermutlich zugeben, dass natürlich neben menschlichen Verbrechen bei den Nazis in Auschwitz, bei den Killing Fields, der Khmer Rouge in Kambodscha oder dem Völkermord in Ruanda das Böse derart triumphiert hat, dass da wirklich reale, übernatürliche und sehr finstere Mächte mit im Spiel gewesen sein müssen. Eben Satan und seine unreinen Geister oder Dämonen. Auch wenn wir sie hier und heute nicht bemerken, denn Lügen und Blindheit sind genauso Teil ihrer finsteren Strategie gegen Gott und die Menschen wie Einschüchterung und Gewalt, wie wir sie hier sehen. Aber keine Angst, wir sehen auch, dass wir keine Angst haben müssen. Aber in den vier Evangelien sind uns so viele Augenzeugenberichte von Begegnungen mit Satan oder Dämonen überliefert, dass wir auch hier eben von einer realen Begebenheit ausgehen müssen. Und deshalb halten wir fest, Satan und seine Dämonen sind real, sie sind nicht zu unterschätzen, sie sind gefährlich, zerstörerisch und sie sind auch keine Gentlemaner. Satan schämt sich offenbar nicht, mit 6.000 seiner Art auf diesen einen Menschen loszugehen und ihn nur zu gerne wie ein Tier zu behandeln. Wo sich das Böse so in und um einen Menschen ballt, sind Menschen ohnmächtig. Und hier in der Geschichte war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Mann selbst erschlagen oder vielleicht in den See stürzen würde. Aber wie die vier Begebenheiten in Kapitel 4 und 5 zeigen, kann Jesus in hoffnungslosen und furchterregenden Situationen helfen. Auch diesem Besessenen, was uns zu unserer zweiten Überschrift bringt. Jesus, der souveräne Retter, räumt mit dem Bösen auf. Ja, fast könnte man meinen, jetzt muss es zu so einem Showdown zwischen Jesus und diesen vielen tausend Dämonen kommen. Denn so eine Opposition hatte Jesus noch nie gehabt. In den bisherigen Begegnungen war immer ein Jesus gegen einen Dämonen angetreten und jetzt ein Jesus gegen mehrere tausend. Das Ganze ist zwar dramatisch, aber es würde sich nicht lohnen, einen Marvel-Film oder so drüber zu machen, denn der quasi Showdown ist eigentlich keiner. Wenn ihr mal in den Text reinschaut, wie so ein unartiges Kind kommt der Besessene mit seinen Dämonen sofort zu Jesus in Vers 6 und wirft sich unterwürfig vor ihm nieder. In Vers 7 versucht er zwar mit dem Statement, was haben wir mit dir zu schaffen, vielleicht Jesus einzuschüchtern, aber im gleichen Vers erkennt er offenbar sehr deutlich Jesu Identität als Sohn Gottes und als seine Stellung als auf Paar mit Gott, dem Höchsten. Und selbst Gott erkennt er als höhere Autorität an, bei der Jesus schwören soll. Ja, und er fleht dann auch darum, ja nicht gequält zu werden, so in Vers 7, oder von Jesus fortgeschickt zu werden. Ein Hinweis auf die Angst, die Satan und die Dämonen auf ihre bereits feststehende Verbannung und Bestrafung durch Jesus kannten. Beschrieben in Matthäus 8, Vers 29 oder Offenbarung 20, Vers 10, wer das nachschlagen möchte. Also ist vollkommen klar, dass der für einen Hollywood-Actionfilm notwendige Kampf von Gut und Böse hier vorbei war, bevor er überhaupt begann. Weil Jesus durch seine Person und sein Wort die Oberhand über selbst die Tausenden von Dämonen hatte, die kein Mensch bezwingen oder vertreiben konnte. Die Dämonen bitten Jesus dann in Vers 7, dass er sie aus dem Mann in eine Herde Schweine hineinfahren lässt, die dort am Berg weidete. Ja, für damalige Verhältnisse bestimmt eine riesige Herde, mehr als 2000. So Vers 13, ja, und wahrscheinlich gehörte das ganz vielen Leuten. Das heißt, alle hatten ein Interesse, was mit diesen Schweinen passiert. Als Jesus ihnen es auch erlaubt, fuhren die unreinen Geister dann in Vers 13 aus dem Mann aus und in die Schweine und die Herde, die gesamte Herde, stürzte sich den Abhang hinab in den nahen See und sie alle ertranken. Ja, vielleicht habt ihr das auch euch gefragt und es wurde viel darüber spekuliert, warum Jesus die Bitte dieses Legion gewährt und warum die 2000 Schweine sterben müssen. Verblüfft und empört reagiert heutzutage vermutlich oder vielleicht auch der ein oder andere Nicht-Vegetarier. Weil Markus es uns nicht erklärt, wollen wir nicht zu viel spekulieren, aber vielleicht drei Vorschläge guter Kommentatoren. Ja, wenn wir die Austreibung von Dämonen anschauen, dann stellen wir fest, bei vielen, die uns im Neuen Testament berichtet werden, gibt es so eine letzte, sehr heftige Attacke des Dämons gegen sein Opfer. Zum Beispiel in Markus 9, Vers 26, wo ein Junge nochmal richtig geschüttelt wird, ganz heftig von so einem Dämon und dann fast wie tot ist. Und es ist gut möglich, dass Jesus den Mann vor diesem womöglich tödlichen letzten Racheakt von mindestens 2000 Dämonen schützen wollte, indem er ihrer Alternative zustimmte. Eine Möglichkeit. Als zweites, das Schicksal der Schweine zeigt uns aber vor allem auch nochmal diese unfassbare, zerstörerische Macht von Legion, die wir sonst gar nicht hätten einschätzen können und die man leicht hätte unterschätzen können. Und letztlich war das Sehen, dass diese Dämonen aus dem Mann weg sind und in den Schweinen sozusagen Unheil anrichten und sie umbringen, ein wichtiger Beweis dafür, dass sie weg waren aus diesem Mann, dass sie wirklich ausgefahren waren und dass er wirklich frei war, dass Jesus wirklich ihn frei gemacht hatte. Egal, welche jetzt mehr oder weniger zutrifft, dieser Möglichkeiten, es ist klar, dass Jesus nicht, wie in Kapitel 3 von den Schriftgelehrten falsch angeschuldigt, mit Satan im Bund ist, sondern er erweist sich, so auch ein Kommentator, als sein mächtiger Widersacher, der den starken Legion band und dann als der Stärkere den Mann unter seine gute Herrschaft brachte. Jesus also mächtiger selbst als eine Legion von Dämonen und begegnet Satan nicht auf Augenhöhe. Kein gleichberechtigtes Ringen von Gut und Böse, wie man im Zoroastrianismus denkt oder im chinesischen Taoismus oder auch im Hinduismus, wo gute und böse Götter miteinander kämpfen. Nein, das Böse und Satan ist laut der Bibel nur eine in Rebellion gefallene, geschaffene Kreatur und dem Kreator Gott in jeder Hinsicht unterlegen. Und deshalb sind auch Christen vor Satan geschützt und brauchen im Prinzip keine Angst vor ihm haben. Und was so schön ist, im Gegensatz zum Teufel wird der Mensch unter der Herrschaft von Jesus wiederhergestellt, wie wir dann im letzten Abschnitt noch genauer sehen werden. Eine Veränderung, die nicht so schlagartig ist, wie jetzt hier, wie wir es gerade gesehen haben, aber stetig und garantiert. Ja, der Sieg über die Dämonen, aber eigentlich ironischerweise mehr der Vorfall mit den Schweinen, macht nun Schlagzeilen in Gerasa, aber vielleicht nicht unbedingt die, die man erwarten würde. Und das bringt uns zu unserer dritten Überschrift, die Leute, unbequeme Furcht und Ablehnung Jesu. Denn, und schaut gerne wieder mit rein in Vers 14, ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sie sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen und sie fürchteten sich. Also ihre erste Reaktion war Flucht und dann, als sie zurückkommen, Furcht über das, was passiert war. Und dann, wenn wir weiterlesen in Vers 16, und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Also die zweite Reaktion war Ablehnung von Jesus. Er soll bitte wieder abfahren. Während sie diesen Mann und die Dämonen jahrelang ertragen hatten, schicken sie Jesus zum frühestmöglichen Zeitpunkt fort. Eine gewisse Ironie, was die Dämonen in Vers 10 baten, nämlich nicht aus der Gegend weg zu müssen, das bitten Jesus nun die Menschen, die unter diesen Dämonen eigentlich auch mitgelitten hatten. Also wir merken, Gott hautnah mächtig wirken zu sehen, schafft bei uns Menschen Furcht. Denn selbst die Reaktion der Jünger im Sturm, wenn ihr euch an letztes Mal erinnert, in Markus 4, Vers 41 war, und sie fürchteten sich mit großer Furcht, nachdem Jesus den Sturm gestillt hatte. Aber bei den Jüngern im Boot führte diese Furcht, ja, sie war eigentlich Ehrfurcht, denn sie führte letztlich zu einem Hinwenden zu Jesus und zu Glauben. Aber Furcht vor Jesus kann auch zu Ablehnung werden. Und ein Kommentator beklagt das gleiche Muster bei Millionen von Menschen. Warum lehnen die Gerasener hier wohl Jesus ab? Vielleicht lag es an ihrer Prägung. Sie wollten einfach diese, als griechisch-heidnische Kulturgruppe, wollten sie diese jüdische Religion nicht. Oder vielleicht einen jüdischen Messias, der ihr Gebiet am Ostufer oder auf der Ostseite irgendwie in Anspruch nehmen wollte. Oder sie fürchteten das Ende ihres gewohnten Lebens. Vielleicht auch des Wohlstands und der Sicherheiten, die sie sich mit eigenen Händen, mit ihrem Schweinegeschäft aufgebaut hatten. Oder sie wollten schlicht und ergreifend bei ihren kleinen, handhabbaren, gut regulierbaren Göttern bleiben, die man gut im Griff hatte, und keinen mächtigen und gottgleichen Jesus. Und letztlich bleiben sie lieber im vermeintlich neutralen Bereich außerhalb von Jesu Herrschaft, als sich wie der Ex-Besessene Jesus wirklich anzuvertrauen. Das ist traurig und sicherlich eine Warnung davor, Jesus wegzuschicken. Denn Jesus gewährt hier ihren Wunsch. Sie sagen, geh weg. Und in Vers 18 steht, er stieg zurück ins Boot. Ich glaube nicht, dass es hier ein typisches Beispiel dafür ist, dass Jesus jedem Menschen die freie Wahl lässt, ob er ihm folgt. Genauso wenig, wie der Besessene in der Lage gewesen wäre, sich für Jesus zu entscheiden. Die Gnade traf ihn, weil Jesus es wollte. Vielmehr zeigt die Stelle, denke ich, wie der natürliche Mensch Gottes Retter von Natur aus ablehnt, selbst wenn er ihn in der übernatürlichsten Weise handeln sieht. Dann lieber außerhalb der Herrschaft Gottes bleibt, um zu tun und zu machen, was er will. Jesus drückt es genauso in Johannes 3, Vers 19 aus. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Ist tragisch, aber wahr. Und durch die Worte des Apostel Paulus wird klar, dass der ehemals Besessene nur ein Extrembeispiel für den Zustand von uns Menschen allgemein ist. Jenseits der Herrschaft Jesu und im Einflussbereich Satans. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir an der Kasse diese schrecklichen Bilder auf Zigarettenschachteln sehen, von Lungenkrebs und all den schlimmen Sachen. Sie sollen eine Warnung sein vor das, was beim Rauchen von jeder Zigarette schleichend kommen kann. An Christen beschreibt Paulus es in, an Christen gerichtet beschreibt Paulus es in Epheser 2 so. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Ich hoffe, wir erkennen, jeder Mensch, der noch nicht Jesus nachfolgt, ist so ein Rebell wie wir auch und von Natur aus erstmal unter Gottes Gericht. Und auch wir hätten, wie die Gerasener, Jesus weggeschickt. Und ich kann zumindest in meinem Leben sagen, ich habe auch Jesus mehrmals weggeschickt, bevor seine Gnade mich getroffen hat. Aber unser Text warnt uns also hier in gewisser Weise davor, wie die Menschen dort unsere eigenen, gottlosen Lebensumstände festzuhalten und Jesus wegzuschicken, wenn wir schon das Glück haben, ihm zu begegnen. Wie vielleicht heute Morgen. Und vermutlich wollte Markus alle seine Leser mit der Frage aus Markus 4, Vers 40 aus dem Kontext des Sturms konfrontieren. Hast du in deiner hoffnungslosen Situation auch noch keinen Glauben an mich, in Klammern? Verstehst du noch nicht, wer ich bin, dass ich mächtig bin und es gut mit dir meine? Denn, Gott sei Dank, geht der Text aus Epheser 2 weiter. In Vers 4 steht da nämlich folgendes: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Ja, die wunderbare Rettung und Wiederherstellung, die wir gleich noch genauer betrachten werden, bei diesem Ex-Besessenen belegt eindeutig genau das. Und ich lade deshalb jeden ein, vertrau Jesus wie dieser Ex-Besessene. Lass dich von seinem uneingeschränkten Vertrauen zu Jesus ermutigen, was uns jetzt in unserer vierten Überschrift begegnet. Das ist Teil 4, der Ex-Besessene erlöst und berufen. Ja, wir kommen zu einem ganz wichtigen Punkt in unserem Text, den wir noch nicht betrachtet haben. Und die Frage, wie ging es denn eigentlich jetzt dem Mann nach der Befreiung weiter? Markus gibt uns die Antwort in Vers 15, schaut bitte nochmal mit rein. Die Hüter kommen zu Jesus und werden Zeugen davon. Sie sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzend. Und sie fürchteten sich. Ja, die Menschen konnten diesen Unterschied gar nicht glauben. Der, den niemand binden konnte, und der ständig rastlos zwischen Bergen und Gräbern unterwegs war und umherirrte, sitzt nun ruhig bei Jesus. Der zuvor nackt war, wie Matthäus im Parallelbericht schreibt, war wieder bekleidet. Und vor allem der schrie und sich selbst verletzte, saß vernünftig, wie es heißt, bei Jesus. Ja, Jesus hat ihn heil, ja, er hat ihn eigentlich neu gemacht. Er hat ihn vollständig gelöst von den tödlichen Bindungen und erlöst von seinem schrecklichen Schicksal, von den Qualen unter Satan und in diesem Leben, aber auch vor Gottes Gericht. Denn der Mann wandte sich Jesus in dem ihm geschenkten Glauben zu und empfing damit auch ewige Rettung, wie es in Epheser 2, Vers 8 dann am Ende dieses vorgelesenen Textes weiter heißt. Hier im Text sehen wir das nur angedeutet in Vers 18, denn da steht, als Jesus in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Hört sich jetzt nach nicht so viel an, aber wir sehen, er wollte bei Jesus bleiben. Der Ex-Besessene wollte weder zurück zu den Gräbern, relativ verständlich, aber er wollte auch nicht zu seinen Verwandten zuerst mal oder zu seinen Bekannten oder irgendwas unternehmen, was ihm die ganze Zeit gefehlt hatte. Er wollte scheinbar nur eines. Er wollte nah bei Jesus bleiben. Er wollte ein Jünger, ein Nachfolger sein und sein Leben mit Jesus leben. Und an Jesus glauben ist eigentlich genau das, sich Jesus im Leben und im Sterben voll anvertrauen. Was uns vielleicht verblüfft, nachdem Jesus die Bitten von dem Legion und die Bitte der Bewohner der Gegend erfüllt hatte, heißt es hier in Vers 19, und vielleicht ist es euch aufgefallen, aber er gestattete es ihm nicht, mitzukommen. Sondern er spricht zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Also Jesus gab ihm einen anderen Weg vor, als er selbst es wollte. Er sollte zu den Menschen gehen, die seinen Zustand jenseits jeglicher menschlicher und vermutlich nach Meinung der meisten auch jenseits Gottes Hilfe kannten und ihnen verkündigen, wie es heißt. Ja, was sollte er ihnen verkündigen? Ihr habt es gelesen in Vers 19. Ja, wie viel der Herr an dir getan hat. Das heißt, wie viel Jesus, im Umkehrschluss also der Herr, getan hatte. Nämlich, dass er ihn von der Legion der bösen Mächte befreit und ihm ein neues Leben geschenkt hatte. Und als zweites steht da, wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Ja, Jesus hat aus Erbarmen gehandelt, aus Liebe, aus Gnade, genauso wie Paulus es in Epheser 2 für unsere Rettung als Christen beschrieben hatte. Der Mann hatte weder durch etwas, was er war oder was er getan hatte, Jesu Eingreifen verdient. Im Gegenteil. Als sündiger und gegen Gott rebellischer Mensch hatte er, wie wir alle, eigentlich nur Gottes Gericht verdient. Jesus half ihm aber aus freier Gnade. Und wisst ihr, was so schön ist, wenn ihr in Vers 20 schaut? Und er ging hin und fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Er war nicht nur erlöst, er war berufen und er kam dieser Berufung nach. Auch wenn Jesu Ablehnung seiner Bitte und seine Anweisung scheinbar nicht das waren, was er sich zunächst gewünscht hatte. Aber so zeigt er sich als wahrer Jünger, denn so sagt es Jesus in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Wir wissen nicht, ob seine Verwandten anders reagiert haben als die Menge, aber vielleicht wurde zumindest bei einigen, bei denen der Same auf einen guten Boden fiel, aus der Verwunderung über Jesus dann auch ein Glaube an Jesus. Vielleicht aufgrund des Zeugnisses, aber vielleicht auch aufgrund der noch größeren Taten Jesu, von denen sie vielleicht später hörten, nämlich seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Da erwies sich Jesus nämlich als noch sehr viel größer und triumphierte vollständig über Satan. Zum Beispiel in Kolosser 2 ist es so beschrieben. Indem er sich freiwillig erniedrigte und schuldlos das Gericht Gottes für die Schuld der Seinen auf sich nahm, löschte er jeden Anspruch gegen die Seinen aus. Und in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt nahm er dann eine noch größere Würde und Majestät an, die er auch heute noch innehat und mit der er auch zurückkehren wird. Ja, wer weise ist, bittet Jesus um Hilfe, noch zu Lebzeiten und bis vor seiner Rückkehr von dem Herrschaftsbereich Satans unter die Herrschaft Jesu kommen zu dürfen, weil dieser Herrschaftswechsel danach nicht mehr möglich sein wird. Und zu einem Jünger Jesu zu werden, der erlöst und berufen durch sein Leben dann die Gnade Gottes zeigt. in Dankbarkeit und Ehrfurcht an der an ihm wirksamen Rettung Jesu. Heutzutage handelt Jesus vor allem durch sein Wort, die Bibel. Das heißt, so einen Text, wie wir ihn heute Morgen betrachtet haben. Und durch seinen Heiligen Geist natürlich. Gottes Wort durch seinen Heiligen Geist wirksam in unseren Herzen. Das wünsche ich mir, dass Gott so ein Handeln seiner selbst uns hilft, zu einer gesunden Ehrfurcht vor Jesus und zum Glauben zu bringen für jeden, der noch nicht durch Jesus erlöst und berufen ist. Und ich hoffe, wem jetzt diese Entscheidung irgendwie vielleicht greifbar geworden ist, du entschließt dich heute, zumindest Jesus besser kennenzulernen, und gerne helfen wir dabei auch. Sprich mich gerne oder jemand von der Gemeinde nach dem Gottesdienst an. Noch kurz, die wir Jesus schon als Retter annehmen durften. Ich hoffe, der Text bringt euch ins Staunen, auch wenn ihr vielleicht diese beschriebene Handlung schon in- und auswendig seit der Kinderstunde kennt. Dass Jesus uns, die wir auch tot und verstrickt waren, lebendig und frei gemacht hat, ist reine Gnade. Dass wir auf die Verkündigung seiner Person und seines Handelns im Lesen der Bibel, im Rahmen einer Predigt, in der Kinderstunde, einem christlichen Vortrag oder auch dem Zeugnis unserer eigenen Eltern oder von einem anderen Christen gefolgt sind, ist nur geschehen, weil er den Boden unseres Herzens für diesen Samen vorbereitet hat. Und weil er es gewollt hat, dass wir gefragt haben, Jesus, darf ich dir folgen? Anstatt ihn zu bitten, Jesus, geh weg von mir. Und ich lade euch ein, gemeinsam unsere volle Dankbarkeit, Jesus gleich in Liedern und im Gebet zu bringen und ihm die Ehre zu geben. Aber wir wollen nicht nur das souveräne Handeln von Jesus in unserer Rettung annehmen oder seine Leitung und Herrschaft, wenn sie unseren Wünschen entspricht. Wir wollen sie auch annehmen, die wir auch erlöst und berufen sind, wenn er unserem Leben anders lenkt, als wir es uns wünschen. Wenn er uns nach rechts schickt, obwohl wir uns links mehr wünschen. Dass Jesus für den Ex-Besessenen andere Pläne hatte, haben wir gesehen. Aber sicher wären auch zum Beispiel die Jünger nach dem Sturm lieber direkt nach Hause gerudert, nach Kapernaum, anstatt spät abends in der heidnischen Gegend der Dekapolis anzulegen und einem Besessenen zu begegnen. Auch für uns ist es einfacher, in der Komfortzone oder vielleicht in der christlichen Blase zu bleiben. Aber wie sollen dann andere von den Taten von Jesus hören? Und ich möchte und muss mir selbst predigen und euch auch mit reinnehmen, dass wir offen sind für das souveräne Führen Jesu in allen unseren Lebensbereichen. Und vielleicht auch, wenn es das bedeutet, zu Menschen zu gehen, die nicht unsere erste Wahl wären. Im französischen Viertel von Tübingen gibt es viele Menschen, die vermutlich so eigen sind wie wir selbst, wenn wir ehrlich sind. Und ich bitte Gott, dass er uns als Gemeinde schenkt, auf sie mit Offenheit und ohne zu viele Vorurteile und unerschrocken mit dem Evangelium zuzugehen, wenn er die Möglichkeit dafür gibt. Und eine dritte und letzte Anwendung für uns als Christen. Die zwei Autoren dieses Buches hier übersetzt Grab tiefer in den Evangelien, was ich im Sommer so ein bisschen gelesen habe, die fokussieren nur auf einen einzigen Punkt. Für diesen gesamten Abschnitt von Kapitel 4 bis Ende von Kapitel 5, diese Begebenheiten, und zwar darauf, wie wir Menschen mit Furcht oder Ängsten umgehen, die ich und die ihr, die alle Christen immer wieder in außergewöhnlichen und bedrohlichen Situationen haben. Und auch mit Hinblick auf andere Bibelstellen sagen sie zusammengefasst etwa Folgendes. Jesus ist größer als alles, wovor du Angst hast. Vertrau ihm und fürchte ihn mehr als deine Sorgen. Und fürchte in einem positiven Sinne. In Englisch kann man fear sagen und was Positives meinen. Im Deutschen ist fürchten gleich negativ. Also fürchte ihn mit Ehrfurcht mehr als deine Sorgen. Ich sage es nochmal, Jesus ist größer als alles, wovor du Angst hast. Fürchte ihn oder vertraue ihm mehr als deine Sorgen. Denn wenn er derjenige ist, vor dem wir Ehrfurcht haben und der uns überwältigt und beeindruckt, dann bleibt in uns kein Platz mehr für andere Ängste. Wenn er derjenige ist, vor dem wir Ehrfurcht haben, der uns überwältigt, der uns beeindruckt, dann bleibt da kein Platz für unsere Ängste. Denken wir zum Beispiel an die Furcht vor dem Tod. Wenn wir mehr und mehr begreifen und staunend Ehrfurcht davor haben, dass Jesus die Macht über den Tod hat, dass er den Tod überwunden hat und dass er auch unser eigenes Schicksal in Händen hält, dann werden wir ihn mehr fürchten als den Tod. Und wenn ich dann diesen großen Jesus, der mächtiger ist als der Tod, in seiner vollen Größe sehe und mit Ehrfurcht festhalte, sodass er meinen kompletten Blickwinkel ausfüllt, dann bleibt da kein Platz mehr, um auf meine Ängste zu schauen. Leichter gesagt, und ihr dürft es gerne prüfen, was diese beiden Autoren sagen. Sie sagen aber hier abschließend, ironischerweise beginnen wir erst dann, ihm wirklich zu vertrauen, wenn wir anfangen, ihm mit Ehrfurcht zu begegnen, ihn hochzuachten und zu verehren. Der einzige Jesus, der uns zum Beispiel angesichts des Todes helfen kann, ist einer, der groß genug ist, um uns Angst zu machen. Er hat eine ehrfurchtgebietende Macht. Deshalb ist er die einzige Person, der wir in jeder Situation und von ganzem Herzen vertrauen können, weil er uns zum Beispiel durch den Tod ins ewige Leben hindurch retten wird. Ja, soweit die beiden Engländer aus meiner Urlaubslektüre. Ich bin in dem Punkt keinesfalls selbst ganz fertig, wie ich mit meinen Ängsten umgehe. Aber vielleicht lohnt es sich auch für uns alle, diesen Gedanken mitzunehmen. Auch vielleicht für die nächste Predigt, wo es auch nochmal um Situationen geht, die uns Angst machen, nämlich Krankheit und Tod. Ja, ihr dürft mir gerne eine Rückmeldung dazu auch geben. Zum Abschluss würde ich gern noch für uns beten. Lieber Jesus, alle, die wir dich kennen und ja, schon zu dir gehören, wir danken dir für die Gnade, die wir erfahren durften, dass uns deine Gnade und Erlösung getroffen haben. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir uns nicht sorgen, beziehungsweise werde in unserem Herzen und in unserer Vorstellung so groß, dass da kein Platz für Sorgen ist und wir dann immer wieder ruhig und zuversichtlich bei dir sitzen dürfen, wie dieser Mann aus unserem Text. Herr, und ich bitte dich, hilf, dass wir als Erlöste auch unserer Berufung mit deiner Hilfe nachkommen können und auch dann, wenn du uns vielleicht andere Wege führst, als die, wie wir uns selbst aussuchen würden. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du ja, es schenkst, dass Menschen, von denen wir von dir erzählen, Herr, auch wenn sie vielleicht zuerst mal verwirrt oder empört oder ängstlich sind, dass sie doch auch zu dir im Glauben kommen können. Wir bitten dich, dass du das wirkst durch dein Wort und durch deinen Geist. Herr, wir wollen dir alle Ehre geben und es in deinem Namen bitten. Amen.